ARD.
Ich persönlich finde den Begriff Bauer toll.
Ja, ich finde es total witzig, wenn ich in so einem Setting stehe, wo man es gerade nicht erwartet, vielleicht in irgendeinem schicken Kleid und einem fancy Cocktail auf einer Party und dann werde ich gefragt, was machst denn du? Und dann sage ich, ich bin Bauer, Bäuerin.
Ja.
Dann ist man so.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge.
Hi Kuhlage.
Hi Maja.
Zuallererst, wie geht's dir? Das möchte ich schon noch wissen.
Mir geht's hervorragend. Ich komme gerade aus ein paar Tagen Urlaub und habe sogar ein bisschen Landwirtschaftsbeobachtung betrieben im Urlaub.
Oh, sehr schön.
Da erzähle also ich gleich
noch
mehr
zu. Hast du an mich gedacht
zu.
Und an all die anderen Landwirte?
Ja, ich habe viele Pferde gesehen. Da habe ich jetzt nicht an dich gedacht. Aber ich habe erlebt, wie, ich sag mal so, bäuerliche Landwirtschaft in den Bergen funktioniert. Und das finde ich auch nochmal spannend. Weiß nicht, ob das so dein Spezialgebiet ist. Es ging um Pferde, aber es geht auch um Wiesen. Und es geht um Gerüche. Und Hülle. Vieles mehr, ja. Mhm.
Das ist nicht mein Expertengebiet, aber bestimmt finden wir jemanden, den wir einladen können. Ich habe dich schon wieder abgelenkt. Wir wollten ja erstmal hier auch unsere Hörer und Hörerinnen begrüßen und erzählen, wo wir hier gelandet sind, bei welchem Podcast.
Ja, 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
63 Hektar, das ist übrigens genauso groß wie ein durchschnittlicher Betrieb in Niedersachsen.
Ich freue mich, dass du mit dabei bist als Expertin, Maja Muckwitz.
Und du, Andreas Kuhlage.
Ich bin keine Experte, ich stelle nur Fragen. ja, ich mache seit vielen Jahren Radio und habe mit Landwirtschaft wenig Berührungspunkte, außer dass ich die Produkte genieße und ab und zu mal im Urlaub auf einem landwirtschaftlichen Betrieb die Beine hochlege. Aber du legst die Beine nicht hoch, du packst richtig an, ne?
Ja, also genau. Ich komme selber vom konventionellen Ackerbaubetrieb, wie ich schon gesagt habe, aus der Nähe von Hannover und habe auch Landwirtschaft studiert und freue mich, wenn ich irgendwann mal nach Hause komme und dort dann auch mit richtig anpacke. Genau, aktuell sind es noch meine Eltern.
Ja, und wir gucken in diesem Podcast immer so auf die Fragen, die sich in der Landwirtschaft ergeben und auch Fragen aus der Perspektive der Verbraucherinnen und Verbraucher, also aus meiner Perspektive. Jemand, der wenig Berührungspunkte hat mit Ackerbau und Viehzucht, aber trotzdem natürlich tagtäglich mit den Produkten der Landwirtschaft zu tun hat. Und da gibt's jede Menge Fragen, jede Menge Missverständnisse und ich bin froh, dass wir jetzt endlich all das mal aufklären können.
Genau. Und um jetzt mal aus den Nähkästchen zu sprechen, wir beide mussten uns ja auch mal erst kennenlernen. Und bei unserem Kennenlerngespräch hattest du schon so viele Fragen. Ich habe gesagt, cool, das merken wir uns alles. Und heute, finde ich, kannst du diese Fragen mal hervorholen. Und wir können die einmal gemeinsam durchgehen.
Das ist also unser Thema heute. Nachbarschaftsfragen.
Richtig.
Verbraucherfragen.
Kuhlage-Fragen.
Ja.
Genau. Kommen wir erst einmal noch zu unserer Rubrik. Unser Podcast besteht ja aus Rubriken und ich liebe die Rubriken und ich freue mich, dich wieder zu fragen, und zwar ein Fachbegriff aus der Landwirtschaft.
Ich übersetze das mal für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Maja mich fragt, heißt das nichts anderes, als dass sie mich bloßstellen will, weil ich natürlich keine Ahnung habe. Aber schieß los.
Das ist kein Bloßstellen, das ist hier fröhliches...
fröhliches Dunkeltuten.
Ja, genau, sowas. Also, wer oder was ist eine Ferse?
Oh, das habe ich schon mal in der Menükarte von einem guten Restaurant gesehen.
Ehrlich?
Ja.
Ferse?
Ich meine, da stand irgendwie Steak von einer Ackerferse. Also ich nehme mal an, es ist ein Tier.
Richtig.
Man kann dieses Tier essen.
Mhm, ja.
Das ist die Frage doch beantwortet. Oder nicht?
Aber welches Tier? Tier kann ja.
Es ist ein Rind. Ich würde sagen, es ist ein Rind. Richtig. Schwein esse ich ja nicht so gerne, aber Rind schon mal. Das ist vermutlich ein sehr kleines Rind.
Ja, auch richtig.
Ein Babyrind.
Auch richtig.
Guck an.
Ich bin ja wirklich gerade begeistert, genau. Ich habe ganz viele Begriffe heute mitgebracht, weil es irgendwie, ich brauche die alle, um das jetzt zu erklären, was genau eine Ferse ist. Was ist denn für dich ein Rind, um das jetzt mal genauer zu definieren? Ist das...
Schwarz, weiß oder braun macht Mu, gibt Milch und man isst sie manchmal.
Genau, und das ist sozusagen beide Geschlechter, männlich und weiblich. Also wenn man jetzt auf eine Weide guckt und da stehen schwarze, weiß gefleckte Tiere, dann würde ich jetzt sagen, da stehen Rinder. Viele würden ja sagen, da stehen Kühe. Aber Rinder, das kann heißen, da stehen Männer und weibliche Tiere.
Kann man die eigentlich von der Ferne unterscheiden? Also kann man sagen, irgendwie so die mit den größeren schwarzen Flecken sind die Männchen?
Die Landwirte, ja. Ich glaube, du jetzt nicht. Genau, dann Kalb. Ist auch klar, was es ist.
Kuhkind.
Süß. Das ist süß. Genau. Und wenn dieses Kalb jetzt weiblich ist und aufwächst, dann wird es irgendwann zu Ferse. Denn,
also ein weibliches Kuh-Teenager-Wesen.
Ein weibliches Jungtier, würde man korrekt sagen, vor dem ersten eigenen Kalb. Und wenn die Ferse dann ihr eigenes Kalb hatte, nennt man es Kuh. Und ein männliches Rind nennt man Stier oder Bulle. Aber wenn man es dann kastriert, nennt man es Ochse. Sind das nicht viele Begriffe? Konntest du mir folgen? Ich frage jetzt nicht nochmal ab, aber
Gott sei Dank.
Hoffe, du konntest mir folgen.
Aber Ferse, das wird mit F-E-R-S-E geschrieben,
ja,
oder, ne?
Genau.
Ferse. Mhm. Ah. Mhm. Gut zu wissen. Also das ist ja, man kann dann auch so ein bisschen angeben schon, wenn man.
Probier mir damit anzugeben, das nächste Mal in irgendeiner Runde. Mal gucken, wer dann begeistert ist.
Ferse, wieder was gelernt. Ich danke dir, Maya. Man will ja nicht doof sterben, ne? Man
so.
Will sich ja immer weiterentwickeln und weiterlernen.
So nämlich.
Vielen Dank für die Rubrik. So, Verbraucherfragen. Heute unser Thema Nachbarschaftsfragen.
Ja.
Boah, ich hoffe, du bist bereit.
Ich bin bereit.
Du, mir brennt ja so vieles auf der Seele, was ich mir schon immer mal aus berufenem Mund erklären lassen wollte. Also zum Beispiel das allererste. Wir haben ja in der ersten Folge erzählt, dass ich bin ja kein Veganer. Ich bin auch kein Vegetarier.
Genau,
nicht
da war
mehr.
Ich ja ganz erstaunt.
Ja.
Weil du immer so Fragen stellst, als wärst du ein Veganer.
Ne, ich habe jahrelang als Vegetarier gelebt, bestimmt 10 oder 12 Jahre. Und habe dann wieder angefangen, Fleisch zu essen und auch Tierprodukte zu essen. Und kenne mich deswegen so ein bisschen aus in den vegetarischen und veganen Trends. Und benutze auch manchmal bei mir zu Hause statt normaler Kuhmilch Hafermilch. Darf man ja eigentlich nicht sagen. Und da ist schon meine erste Frage. Warum darf Hafermilch nicht Hafermilch heißen? Sie ist weiß. Sie lässt sich gießen wie Milch. Man kann sie im Kaffee benutzen wie Milch. Man kann sie trinken wie Milch. Trotzdem darf sie nicht Milch heißen.
Genau, ich finde es voll süß, dass du mich das fragst, weil das impliziert ja sozusagen, als würdest du denken, dass Landwirte oder Landwirtinnen diese Bezeichnung für sich festgelegt haben. Ne? Also jetzt könnte ich das irgendwie selbst mitbestimmen als Landwirtin. Aber das ist natürlich nicht so.
Das ist nämlich mein Vorurteil gewesen. Oder ich sage mal so meine Vermutung, dass die Landwirte gesagt haben, nee, diesen vegetarischen, veganen Kram, der soll nicht so heißen wie unsere gute Kuhmilch. Die sollen sich anders nennen. Sowas wie, was weiß ich, Haferdrink. Das klingt ja nicht so natürlich und so toll wie Milch, ne?
Ganz genau. Ist es denn so, dass du Haferdrink auch selber sagst? Also ziehst du das jetzt auch durch oder bleibt es für dich Hafermilch? Ja, siehst du für mich auch. Genau, aber Deutschland hat das schon festgelegt, also so gewisse Institute und Behörden, die haben festgelegt, dass alles, was als Milch bezeichnet wird, muss auch ein tierisches Erzeugnis sein. Ob es jetzt vom Schaf, von der Ziege oder von der Kuh ist, das ist Milch. Und wenn es eben aus einer pflanzlichen Quelle ist, wie beim Haferdrink, dann muss es Haferdrink heißen, aus dem einzigen Grund, dass man Verbraucher nicht verwirren möchte. Also eigentlich nur eine Hilfeleistung sein, denn dann kann man es besser unterscheiden.
Aha.
Also damit möchte man niemanden ärgern, sondern es eigentlich nur einfacher machen.
Also wäre das den Landwirten wurscht eigentlich?
Also ich wette, du kannst mit den Landwirten schon darüber diskutieren. Die diskutieren ja auch immer ganz gerne. Aber das ist das, wie Deutschland sich das vorstellt. Und würdest du jetzt mich fragen, ich habe auch kein Problem damit, wenn man dazu Hafermilch sagt.
Also an wen muss ich eine Petition schreiben, damit das geändert wird?
An diese Lebensmittelbehörden, die das festlegen.
So, Petition an Lebensmittelbehörden schreiben.
Würde ja, sich das auch ist viel wirklich danach ändern, wenn es wieder Hafermilch heißt.
Oh, ja, das ist, sind so Kleinigkeiten. Aber tatsächlich denkt man so in dieser veganen Bubble, denkt man ja so, also in diesem veganen Kreis der eingeschworenen und eingeweihten Fleischvermeider und Tierproduktevermeider, denkt man ja wirklich, hinter allem stecken die Landwirte. Die haben sich abgesprochen in Hinterzimmern und so. Ja, wir machen es den Veganern so schwer wie möglich. Und ich denke dann immer, das kann doch aus dem Grund schon nicht stimmen, weil auch die veganen Produkte kommen doch aus der Landwirtschaft. Und es gibt doch bestimmt Bauern, die aus ihrem Hafer, ihr baut doch auch Hafer an, ne?
Wir bauen Hafer an, aber nur in ganz, ganz geringen Mengen und auch für die Tiere als Futter.
Also da wird kein Drink draus.
Nee, genau.
Aber ich denke so, das machen ja viele Landwirte, die machen ja aus ihrem Getreide, machen die Milchersatzprodukte, die wollen die ja auch loswerden. Die haben ja auch kein Interesse daran, dass das Ding in den Regalen stehen bleibt, ne?
Richtig, also in Deutschland werden für Haferdrinks schon Hafer angebaut, aber oftmals wird es auch aus dem Ausland zugekauft, weil man natürlich schauen muss, wer kann es günstiger produzieren und die Leute, die das herstellen, die schauen natürlich auch, wer produziert es für mich am günstigsten. Und deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel Landwirten so vorwerfen möchte, ja hey, da draußen gibt es doch jetzt einen Trend, alle wollen doch jetzt Haferdrink trinken, dann ist dem erstmal gar nicht so. Also natürlich steigt die Nachfrage nach Haferdrinks, aber es ist prozentual noch so wenig, wenn man das mit der Milchkuh vergleicht. Mhm. Ich glaube, das ist immer so ein städterisches Denken, dass jetzt eigentlich jeder schon Haferdrink trinken möchte und die Landwirte es noch nicht verstanden haben, aber das ist gar nicht so. Also 80% der Deutschen trinken noch ganz normale Kuhmilch. Ne? Und wenn ich jetzt ein Landwirt bin und ich müsste entscheiden, ist es jetzt für mich rentabel, dass ich Hafer anbaue oder Soja für diese alternativen pflanzlichen Drinks, muss ich natürlich schauen, gibt es überhaupt die Nachfrage? Und wenn die noch so gering ist, dann lohnt es sich nicht. Ne, das ist ein Punkt. Erstmal muss ich mir die Nachfrage anschauen. Da muss ich schauen, passt es in meinem persönlichen Betrieb rein? Habe ich die Klimabedingungen, die Bodenverhältnisse dafür? Passt es in meine Fruchtfolge rein? Und das war lange Zeit beim Soja, also um jetzt mal Soja auch mit reinzuholen, zum Beispiel gar nicht so. Also Soja ist eine wärmeliebende Pflanze. Die Bedingungen in Deutschland haben dafür nicht gepasst. Aber mittlerweile hat sich hier ja auch einiges geändert. Und auch die Sorten, Sojasorten, wurden den deutschen Bedingungen angepasst. Mhm. Und deswegen gibt es jetzt mittlerweile auch einen kleinen Sojaboom von Landwirten, die Soja anbauen. Unten in Bayern zum Beispiel oder in Baden-Württemberg und Rheinland.
Aha, das ist kurios, weil in meinem Supermarkt habe ich das Gefühl, wird das Regal mit den Milchersatzprodukten immer länger.
Ja. Also sag mir mal, wo du lebst.
Ich lebe in Hannover teilweise und auch in Hamburg.
Ja.
Und in den Städten, ne? Und das ist wirklich kurios, weil es sind 30 verschiedene Reismilch, Haferdrinks, Soja. Aus allem Möglichen macht man ja mittlerweile was zu trinken. Und das wird immer mehr. Und da kriegt man natürlich den Eindruck, guck mal hier, so viel, das wollen doch scheinbar ganz viele Leute.
Ich finde das ja auch schön, dass es diese Vielfalt an Angebot gibt. Ich finde natürlich cool, wenn man damit deutsche Landwirte unterstützt. Denn für die deutschen Landwirte muss es rentabel sein. Und ich kenne zum Beispiel einen Landwirt, der wollte Soja anbauen oder will immer noch Soja anbauen. Und der hat halt gemerkt, ey, das ist echt teuer im Vergleich zu dem, was ich eigentlich auf dem Feld verdienen könnte. Wenn ich jetzt ganz normal Weizen, Zuckerrüben, Mais anbaue, dann habe ich im Vergleich zu dem halt viel weniger, was ich verkaufen kann. Der Ertrag ist einfach noch nicht so gut. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verkaufen, weil die Vermarktungskette so schwierig ist. Hier gibt es ja noch gar nicht den richtigen Markt. Die Infrastruktur für die Verarbeitenden, also für die Lieferkette danach.
Ist das der Grund, warum die Milchersatzprodukte auch so viel teurer sind?
Es kann ein Punkt davon sein, genau. Und dieser Landwirt, von dem ich gerade vorhin noch kurz zu Ende sagen, der hat sich dann überlegt, hey, bei mir, ich biete Patenschaften an. Wenn ihr also den Wandel in Deutschland unterstützen wollt und mich als Sojabauer in dem Fall, dann könnt ihr eine Patenschaft abschließen von irgendeinem Betrag und dann unterstützt ihr mich in meinem Vorhaben und wir haben da alle jetzt ein gemeinsames Sojafeld. Finde ich irgendwie cool.
Cool.
Das zeigt nämlich, hey, ich kann es mir alleine gar nicht leisten. Ich verdiene daran leider noch nichts.
Ja, und es ist irgendwie eine schöne Möglichkeit, sich mit dem Thema Landwirtschaft auseinanderzusetzen, sich wahrscheinlich auch zu informieren und zu gucken, geht's den Bauern gut oder dem Landwirt gut, dann geht's dem Produkt gut, dann hat das auch was von Nachhaltigkeit. Finde ich eine super Idee. Aber um nochmal auf die Milch zurückzukommen, ich selber trinke ja gerne auch mal Haferdrink in meinem Kaffee oder Sojamilch. Mhm. Sag das jetzt einfach mal, selbst wenn ich verklagt werde. Aber ich bin ganz ehrlich, es geht nichts über einen Kaffee mit anständiger Kuhmilch. Mhm. Und jetzt sage ich mal ein ganz böses Wort.
Ja.
Weil Kuhmilch ist ja nichts anderes als Tieräutersekret. Mhm. Kann ich mir das eigentlich noch guten Gewissens in den Kaffee kippen? So, wenn ich weiß, da sind die Kühe, die müssen ihre Babys abgeben. Und die werden da jeden Tag abgepumpt und so. Das ist schon eher unromantisch so, ne, als das Bild aus der Werbung irgendwie. Würdest du mir sagen, Kuhlage, ja, du kannst guten Gewissens die Milch aus dem Supermarkt in deinen Kaffee kippen, alles fein, alles gut. Das Tier, aus dem das rausgepresst wurde, dem ging es gut.
Also genau, das muss jeder erstmal für sich selber entscheiden. Und ich als Landwirtin sehe mich auch nicht als Ernährungsberaterin, sondern dafür gibt es auch wieder Behörden, wo Experten und Wissenschaftler sitzen, die eine Empfehlung aussprechen. Und die aktuelle Empfehlung ist auch so, dass es gesund ist, Milch zu trinken. Jetzt kann man natürlich abwägen, wonach kaufe ich Lebensmittel ein? Welche Gedanken mache ich mir dazu? Und da kann ich ja mal dich fragen, welche Gedanken machst du dir, wenn du ein Lebensmittel kaufst und du kaufst ja Milch, oder?
Ja.
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 Genau.
Ja, also ich trinke einmal am Tag einen guten Kaffee und in guten Kaffee gehört für mich richtige Kuhmilch. Ich trinke auch Hafermilch, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn du mich fragst, was ist dir lieber? Kuhmilch, Kuhmilch, Kuhmilch.
Okay, genau. Und wenn man das nämlich konsequent durchziehen würde, dann dürfte man ja, wenn man sich gegen Milch ausspricht, dann gehört er ja auch zu Joghurt, Quark, Sahne,
Käse,
Butter, Grillkäse, Halloumi, die ganzen Leckereien. Da muss man dann halt für sich abwägen, kann ich das, möchte ich das, finde ich das gesund, ist ja auch wieder ein Aspekt. Und man kriegt natürlich auch woanders her die Vitamine oder das Kalzium, aber es steckt auch in der Milch und nach den Werten ist die Milch gesund.
Ja, genau, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Man kann sich, glaube ich, auch ohne Kuhmilch gesund ernähren. Davon bin ich fest überzeugt.
Wenn man Ahnung von Ernährung hat und weiß, was man braucht und sich darum bemüht, Inhaltsstoffe zu bekommen, dann kriegt man die Vitamine auch in anderer Form.
Genau. So, man muss sich ein bisschen schlau machen. Aber so als Kind bin ich in dem Bewusstsein aufgewachsen, wenn du nicht mindestens einen halben Liter Kuhmilch am Tag trinkst, stirbst du irgendwann. Oder deine Knochen brechen.
Ist immer noch so wirklich die Empfehlung, ne? Also ein halbes Glas oder 250 Milliliter.
Ja, das glaube ich, das glaube ich mittlerweile nicht mehr.
Genau, das
verändert sich ja auch so diese Ernährungspyramide. Man hat ja mittlerweile festgestellt, das ist auch alles gar nicht mehr so. Ernährungswissenschaften entwickeln sich weiter, alles fein. Kuhmilch trinken, ist das ethisch okay? Darüber kann man sich ja dann streiten, ne?
Genau, und ich als Landwirtin kann es sehr gut vertreten. Ich kenne viele Landwirte, habe schon viel auf diesen Betrieben gearbeitet und weiß, dass man ein gutes Gefühl haben kann bei Milchprodukten. Ja. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Finde ich auch. Also auch da gilt, irgendwie mal hingucken, wo kommt die Milch her? Das kann man ja mittlerweile machen. Vieles ist transparent.
Genau, und viele Landwirte haben ja auch bieten ja auch schon so an Hofführungen zu geben oder es gibt so ein Schaufenster, wo man mal reinschauen kann. In vielen Schweineställen gibt es das zum Beispiel auch, so einen Besucherraum, wo man dann durch so eine Scheibe gucken kann, sich die Haltung angucken kann. Oder auf Webseiten kann man auch mal schauen, ob man da anrufen kann und sich das alles mal anschauen kann. Oder man sucht sich eben einen Landwirt aus der Nähe, aus der Nachbarschaft, dem man dann genau nur dem vertraut. Geht ja auch, muss ja nicht direkt allen vertrauen.
Ja, wir haben vorhin schon mal dieses eine Thema gestriffen, was mich auch mal beschäftigt, so dass ich so manchmal das Gefühl habe, die Landwirte und die Bauern wehren sich so gegen alles, was aus der veganen und vegetarischen Ecke kommt. Also das zum einen, das haben wir gerade schon geklärt, das mit der Milch, dass Hafermilch nicht Hafermilch heißen kann, das kommt woanders her, habe ich jetzt gelernt. Mhm. Aber auch so, wenn es darum geht, dass andere vegane Ersatzprodukte zum Beispiel nicht Schnitzel heißen dürfen.
Ist genau das Gleiche, dass du auch da nicht verwirren darfst. Ne? Ja. Also du darfst da auch nicht einen falschen Titel verwenden, wenn es am Ende kein tierisches Produkt ist. Du dürftest aber Erbsenschnitzel sagen. Also wenn das Produkt Erbsenschnitzel heißt, dann ist es okay.
Ach, das geht?
Das geht, genau, weil es da ja offensichtlich im Titel ist, dass es aus Erbsen besteht.
Ja. Also der Eindruck, dass da Landwirte irgendwas haben gegen diesen veganen Trend.
Den hast nur du. Nein, ich merke das natürlich auch. Ne? Also da prallen Fronten aufeinander. Und zwar, was ich möchte jetzt
also keine... ich sagte mal ein Beispiel, ich unterbreche dich jetzt mal ganz kurz. Irgendwie, ich habe früher auch bei Enjoy gearbeitet, einem Radiosender. Und ich hatte das Gefühl, wann immer ich da morgens mal das Wort Haferdrink gesagt habe oder Hafermilch, dann sind da so ein paar Landwirte sofort aus ihrem Trecker gesprungen, haben zum Telefon gegriffen, haben mich angerufen und gesagt, Gulage, jetzt mach mal nicht immer so Werbung für diese veganen Sachen, sondern steh mal für die konventionelle Kuhmilch ein. Und ich denke immer so, warum reagiert ihr denn so allergisch drauf? Das ist doch eigentlich kein Problem. Kann doch beides nebeneinander koexistieren, oder?
Das kann koexistieren, aber ich glaube, da treffen einfach zwei verhärtete und festgefahrene Meinungen aufeinander. Und wenn diese Welten aufeinanderprallen, dann gibt es wenig Raum für Diskussion. Mhm. Und das ist immer schwierig, um irgendwie eine gemeinsame Basis zu finden. Und ich glaube, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Da liegt was in der Luft zwischen Landwirten und Veganern. Ja. Aber du sitzt ja auch gerade einer Landwirtin gegenüber. Ich habe viele vegane Freunde oder Menschen, die sich mal ausprobieren und mal was Veganes kaufen. Und ich esse auch mal einen Erbsenschnitzel, wenn es mir hingelegt wird. Also ich bin da auch ganz offen dem gegenüber und weiß ja auch, selbst wenn sich jetzt alle von Lupinenjoghurt oder Kartoffeln, Möhren ernähren, dann sind das auch alles Erzeugnisse aus der deutschen Landwirtschaft und da brauchen wir endlich keine Angst zu haben.
Genau. Ja, ich habe das Gefühl, dass so auf beiden Seiten...
Unterbreche ich dich mal. Als ich angefangen habe zu studieren, hat mich mein Professor begrüßt, also die ganze Gruppe begrüßt mit, wie schön, dass ihr euch für Landwirtschaft entschieden habt, gegessen werden muss immer. Ne? Und deswegen unser Job gefährdet, kann nicht viel gefährden, außer es gibt irgendwelche starken Trends und man muss versuchen, dem Wandel zu folgen.
Ja, ich habe das Gefühl, dass so auf beiden Seiten manchmal so die Befürchtung besteht, ihr wollt uns unsere komplette Lebensgrundlage zunichte machen. Also sowohl bei den Landwirten, dass die manchmal denken, ja, die ganzen Veganer, die sorgen dafür, dass wir irgendwann keine Kühe mehr hier im Stall stehen haben. Andersrum ist aber auch so, dass ich das Gefühl habe, dass die Veganer denken, die Landwirte, die wollen uns unseren Lebensstil auch zerstören. Die sagen irgendwie so, hört mal auf mit eurem Haferkram und Sojakram, sondern kommt mal wieder zurück zur gesunden Kuhmilch.
Ja, also ich glaube, man kann niemanden eine Ernährung aufzwingen oder auch etwas verbieten. Also ich halte nichts von Verbotskulturen. Und ich glaube, man muss einfach wieder lernen, sich gegeneinander zuzuhören, ne? Also auch mal dem Landwirt zuzuhören. Aber man kann auch gerne den Veganern zuhören. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ernährt sich vegan und die hat dann einfach mal einen Landwirt geschrieben und hat gesagt, hey, darf ich mal 2 Wochen bei dir Praktikum machen? Ich würde mir gerne mal deine Tausender Stallhaltung anschauen, Geflügelhaltung, und hat dann da richtig mitgeholfen und ist mit einem Learning vom Hof gegangen, genauso wie der Landwirt auch. Nämlich, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann, obwohl man vielleicht unterschiedlicher Meinung ist.
Genau, und jedem seine Freiheit lassen. Jetzt kommen da manchmal so Hardcore-Veganer und sagen, es ist total unethisch, Tiere zu benutzen, Tiere, ich sag mal so, versklaven, aber es sind lebende Wesen und da verbietet es sich hier, diese lebenden Wesen zur Fleischproduktion zu verwenden oder zur Milchproduktion. Ich finde, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden.
Ja, und auch jetzt gerade wie du es formuliert hast, in deiner Begrifflichkeit, da vermenschlichst du ja auch das Tier.
Ja, aber es gibt Leute, die gehen so weit, ne? Mhm. Und da habe ich ein Problem mit. Ich sag mal, okay, wenn du das für dich so siehst, dann leb danach. Mhm. Aber versuch nicht, deinen Lebensstil mir aufzuzwingen, weil das mache ich auch nicht.
Genau, das ist auch meine Haltung.
Ja, guck mal, da sind wir uns einig.
Ja,
wir sind uns einig. Da ist die Folge jetzt zu Ende. Nein, wir machen noch ein bisschen weiter.
Man könnte meinen, wir reden über Veganismus, aber wir haben noch viel mehr Fragen, ich weiß das.
Du merkst es vielleicht die ganze Zeit, ich schiffe um einen Begriff drumherum und sage immer Landwirtin und Landwirt, weil ich nicht schon wieder Ärger haben will. Weil ich komme jetzt nochmal zurück auf meinen früheren Job bei Enjoy, dem Radiosender. Da habe ich manchmal morgens so Bauer, Bäuerin gesagt. Mhm. Oh, da gab es auch Ärger. Ja, das, man sagt das nicht mehr, man sagt heute Landwirt oder Landwirtin. Ist das eine Beleidigung für eine Landwirtin oder einen Landwirt, wenn man sagt Bauer?
Also für mich nicht. Ich mag das, ich finde es sogar total witzig, wenn ich in so einem Setting stehe, wo man es gerade nicht erwartet, vielleicht in irgendeinem schicken Kleid und einem fancy Cocktail auf einer Party, und dann werde ich gefragt, was machst denn du? Und dann sage ich bin Bauer, Bäuerin. Ja. Dann ist man so, oh, weil man das in dem Setting nicht erwartet. Ich erzähle das gerne so, aber man verwendet ja zum Beispiel, oder es gibt ja diesen Satz, du stehst da ja echt wie so ein Bauer oder ist mal nicht so wie so ein Bauer. Mhm. Und in der Form ist es ja sehr abwertend. Und ich glaube, dass einige Landwirte, nicht alle, ich glaube, viele sind auch einfach fein mit Bauer oder Bäuerin, finden den Begriff altmodisch und finden, dass er nicht mehr das widerspiegelt, wie der Beruf sich heutzutage entwickelt hat. Nämlich auch Unternehmertum, modernste Technik, Managementfähigkeiten und so weiter und so weiter. Das kann man sich wohl besser unter dem Begriff Landwirt oder Landwirtin vorstellen.
Es ist gut zu wissen. So, weil ich persönlich finde den Begriff Bauer toll, weil ich sofort weiß, was los ist. Ja. Aber wenn du mir sagst, da fehlt natürlich sehr, sehr viel, und ich war ja bei dir auf dem Hof, da hast du mir gezeigt, wie viel Schreibkram, Bürokram und EDV und Computerkram alles dazu gehört. Das ist natürlich etwas, was man unter dem Begriff Bauer jetzt nicht sofort vermutet. Aber
bei Bauer denkt man irgendwie noch an Latzhose und
Gummistiefel. Genau, mit einer Forke in der Hand. Ich finde das toll, muss ich sagen. So, für mich ist hat ja das auch überhaupt noch so. Nichts Negatives.
Das heißt ja auch nicht mehr, dass es nicht mehr so ist. Nicht, dass es nicht mehr so ist.
Genau. Aber wenn du eine Empfehlung aussprechen würdest, lieber erstmal Landwirt sagen oder Landwirtin. Und wenn man dann nicht komisch angeguckt wird, dann darf man vielleicht irgendwann noch mal Bauer sagen.
Ja.
Ja, dann auch noch so ein Thema, die Milchpreise gehen wieder runter. Mhm. Und das ist natürlich für uns Verbraucher toll, also für mich. Finde ich super, wenn ein Liter Milch weniger als 1 Euro kostet. Aber ich denke dann ja auch für die Milchbauern. Gut aus der Affäre gezogen, ne? Ja, aber für die Landwirte ist es natürlich schlecht. Und man hat ja hin und wieder auch schon mal gehört, dass man zu dem Preis keine Milch produzieren kann und dass es den Milchproduzenten so schlecht geht. Und ich denke dann mal, warum macht ihr es nicht wie bei der Deutschen Bahn? Warum streikt ihr nicht?
Doch, wir streiken. Also auch jetzt gerade in Hannover, ich glaube im Mai, sind die gerade wieder vor dem Niedersächsischen Landtag gewesen und haben in der Milch gebadet und protestiert für bessere Preise. Also Landwirte streiken, und sie streiken ja auch in Berlin, und die neue Generation, die schließt sich auch im Internet zusammen und macht auf Missstände aufmerksam oder auf falsche politische Entscheidungen, die man nicht nachvollziehen kann. Also da passiert schon echt viel, aber Landwirte arbeiten auch einfach viel, ne? Und wenn man dann zu wenig Mitarbeiter hat und es eh an allen Ecken und Kanten fehlt, dann probier dich mal irgendwo mit einem Trecker hinzustellen, das alles erstmal zu organisieren, dass trotzdem zu Hause die Kühe versorgt sind.
Ja, aber ihr könntet doch einfach sagen, ja, dann produzieren wir keine Milch mehr. Dann sieht doch
ja,
zu,
wovon was lebt dann die Familie? Die Kühe geben ja trotzdem
Das verstehe ich, aber es gibt ja auch, ich sag mal, in anderen Branchen gibt es Interessensvertretungs...
haben wir auch, wir haben auch eine Interessensvertretung.
Verdi zum Beispiel, eine Gewerkschaft, irgendwie, da zahlt man Beiträge, und dann gibt es eine Streikkasse und dann werden alle davon bezahlt und dann geht es irgendwie weiter. Warum gibt es sowas nicht bei Landwirten?
Gibt's. Wir haben den Bauernverband auch in Berlin. Und die vertreten unsere Interessen.
Und warum sagt ihr dann nicht mal, irgendwie der Milchpreis ist uns jetzt zu teuer, wenn ihr nicht mehr dafür bezahlen wollt, dann kriegt ihr irgendwie gar nichts mehr. So, dann seht zu, was ihr in euren Kaffee gibt. Das könntet ihr doch machen. Da könnte man noch Druck auch auf die Verbraucher ausüben, dass die dann irgendwann mal sagen, ah ja, okay, vielleicht müssen wir da mal anders drüber nachdenken, vielleicht müssen wir an unserem Verbrauch was machen. Wäre das nicht sowas auch mal eine Möglichkeit?
Ich würde mir jetzt hierfür fast schon einen Milchbauern oder eine Milchlandwirtin herwünschen, weil dafür, ich kann nicht für die Branche sprechen. Mhm. Aber das, da haben wir wieder eine Folgenidee.
Total. Ich weiß, es gibt, ich will nicht sagen, so eine Art Versorgungsauftrag, aber es heißt ja irgendwie so, wenn du in den Supermarkt gehst, kriegst du immer was, damit du satt wirst. Ne? Und das würde
das
dann wahrscheinlich...
Das ist das oberste Ziel in der Landwirtschaft, dass wir alle satt werden. Genau, Sicherstellung.
Aber manchmal denke ich mir so, die Landwirte müssten den Verbrauchern eigentlich häufiger mal zeigen, dass es so nicht geht. Also die Verbraucher wollen ja immer alles billig, billig, billig. Und die Landwirte sagen aber, ey, wir müssen auch noch leben davon. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dazwischen immer so viel Unwissenheit ist. Also die einen wollen es ganz billig, die anderen sagen, wir können zu dem Preis nicht produzieren, wir wollen ja auch leben. An der Stelle gibt's aber keinen Austausch. Irgendwie so bei einem Streik, zum Beispiel bei der Bahn. Wenn die Lokführer sagen, wir wollen mehr Geld, dann fahren da keine Züge mehr und die Reisenden denken sich, ja stimmt, das sind ja auch Leute und es kriegt so auf einmal so einen gewissen Impact, das kriegt auf einmal so eine Gesprächswertigkeit, alle reden drüber und dann setzt man sich an den Tisch und wird verhandelt. Das passiert bei den Landwirten irgendwie
ja
nicht, ne?
Lebewesen zusammen.
Ja.
Und wenn wir uns zum Beispiel mal zurück an Corona erinnern, dann gab es ja auch Probleme in der Lieferkette. Ja, das heißt... Schweinelandwirte, denen wurden die Schweine einfach nicht abgenommen. Das heißt, die Schweine sind immer dicker geworden oder waren so am Limit. Und eigentlich hätten die losgemisst zum Schlachter. Und das ist einfach, sind einfach unschöne Bedingungen. Und genauso ist das auch auf dem Milchviehbetrieb. Du kannst nicht mal für einen Tag sagen, ja, dann kippen wir jetzt die Milch weg oder dann melken wir jetzt unsere Kuh nicht. Oder. Also man hat ja eine Verantwortung und...
Das Getreide, das kannst du ja auch nicht verbrennen. Einfach so, es geht ja nicht, ne?
Nee, das ist unsere Lebensgrundlage.
Ja.
Wir sind davon schon... abhängig als Landwirt, das dann auch am Ende zu verkaufen.
Schwierig.
Mhm. Du überlegst dir gerade tolle Protestaktionen, womit man mal mehr auffallen könnte, ne?
Na, ganz ehrlich, also an der Stelle schlägt mein Herz wirklich für Landwirte. So, ich denke, dass Milch sollte einen vernünftigen Preis haben, dass Landwirte sie auch unter tiergerechten Bedingungen erzeugen können, genauso wie Mehl. So, das ist ja dann wahrscheinlich eher dein Spezialgebiet, Getreide und sowas. Das soll ja nicht verramscht werden, das ist etwas zu essen, das hat viel
aber
Arbeit
so,
gekostet.
So schwierig,
ne?
In so einen Markt einzugreifen. Landwirtschaft ist ja auch global. Das, was in der Ukraine passiert, betrifft unseren Markt. Das, was in Russland passiert, betrifft unseren Markt. Das, was die Asiaten beschließen und so weiter und so weiter. Also nur wenn Deutschland jetzt sich überlegt, ach, jetzt machen wir hier mal irgendwie diesen und jenen Preis, das passt alles nicht zusammen, weil wir sind in einem Marktkonstrukt und da kann man nicht einfach eingreifen.
Mhm. Wir werden es hier wahrscheinlich nicht lösen.
Nee.
Aber ich ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe immer noch den Geruch von Gülle in der Nase. Weißt du, das ist so, erklär mir das mal, ja. Zum allerersten Mal holst du den Grill auch raus, zum allerersten Mal kannst du abends beim Sonnenuntergang in kurzen Hosen sitzen und willst die Natur genießen, zack. Kommt Bauer Piepenbrink mit seiner Gülleschleuder und macht alles zunichte. Ich meine, ich stink ja selber genug irgendwie. Da muss er ja nicht auch noch mit seinem Güllewagen fahren. Warum muss das immer im Juni sein, wenn es gerade schön wird?
Also so eine Aussage trifft mich immer voll, weil ich mir so denke, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub wäre und meine Plauze in die Sonne halte und da irgendwie ein kühles Bier oder keine Ahnung, vielleicht auch lecker Spargel oder einen Erdbeerkuchen esse, dann sind das ja Erzeugnisse aus der Landwirtschaft, die man irgendwie gerade genießt. Und wenn ich dann in meiner Faulheit da so aufs Feld gucke und mir dann denke, oh Gott, und da arbeitet jetzt jemand, ich kriege dann fast ein schlechtes Gewissen. Ich denke dann so, Gott, da arbeitet der. Also ich habe gar nicht diese Haltung. Ich habe das auch Silvester, wenn ich irgendwie abends nochmal Getränke kaufe und da sitzt jemand an der Kasse, dann denke ich, oh Gott, und wir haben jetzt alle Silvester und du musst arbeiten. Also es ist irgendwie, da habe ich eine andere Haltung gegenüber. Und wenn man dann sagt, na gut, es geht mir um den Geruch, also ich möchte einfach, wenn ich mal einen Feiertag habe oder ein Sonntag ist, warum müssen dann Landwirte genau an dem Tag vielleicht unterwegs sein? Da wird schon drauf geachtet. Es wird auch immer mehr auf so Veranstaltungen den Landwirten beigebracht. Aber dennoch ist es so, wir Landwirte arbeiten ja mit dem Wetter. Wie gut kann man was planen, wenn man vom Wetter abhängig ist? Am dollsten merkt man, wenn, also, dass man mit dem Wetter irgendwie zu tun hat, wenn man eine Hochzeit plant. Weißt du, kennst du noch das Gefühl?
Ja.
Und wenn dann es regnet, dann ist doch alles ärgerlich.
Aber ist es jetzt die Jahreszeit für Gülle? Muss das jetzt sein? Ist das so? Erklär das mal ganz kurz. Warum muss es ausgerechnet jetzt sein?
Es ist ja in Deutschland unterschiedlich, ne? Also wann jetzt der Landwirt rausfährt, je nach Klimabedingungen. Es ist aber so, dass die Pflanze Nährstoffe braucht. Und wenn jetzt der Landwirt merkt, die Pflanze sieht noch sehr kümmerlich aus, ich würde da gerne noch nachhelfen, dann bringt der Landwirt Nährstoffe aus. Und es muss natürlich, die Bodenbedingungen müssen auch passen. Es muss genug Wasser da sein, damit die Pflanze es überhaupt aufnehmen kann. Also da müssen viele Faktoren stimmen und deswegen kann er jetzt nicht sagen, ah, ich warte noch bis morgen.
Ja. Warum fährt der Trecker immer die Bundesstraße lang und nimmt nicht irgendwie so einen versteckten Landweg?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ich sitze auch oft auf dem Trecker und ich kriege jedes Mal Angst, dass man mir so auffährt. Oder dass man mich nicht auf die Landstraße lässt. Und ich mir so denke, Leute, ich fahre eh schon so langsam, ich brauche eh schon so lange für meine Strecke. Und jetzt lasst ihr mich nicht auf die Straße. Bei uns zum Beispiel ist das so, unser Betrieb ist ja zusammengelegt mit 4 Familienbetrieben. Mhm. Und die Betriebe liegen 40 Kilometer voneinander entfernt, in der weitesten, also so, das ist so die längste Entfernung. Das heißt, wenn Erntezeit ist, dann müssen wir mit dem Mähdrescher und mit all unseren Traktoren dahin fahren, um die Ernte vom Feld zu kriegen. Natürlich sind wir dann auf der Straße. Wir brauchen 2 Stunden, weil der Mähdrescher fährt nur 20 km/h.
Und Stresst dich das, wenn du auf dem Trecker sitzt und hinter dir die Autoschlange siehst?
Das stresst mich, wenn die auch keinen Abstand zu mir halten. Und dann meistens überholen sie mich, sehen, dass es ein Mädchen ist oder eine junge Frau. Und dann so, ups, so dann merke ich so richtig, dass sich dann der Gesichtsausdruck auch verändert. Und ich denke mir so, ja, aber selbst wenn ich jetzt irgendwie grummeliger Landwirt wäre, fände ich es schon nett, wenn ihr einfach Abstand haltet und keine Ahnung, ich kann es nicht ändern, dass ich so langsam bin. Ja. Ich muss meine Ernte einfahren.
Ja, aber mittlerweile sind die auch richtig flott. Also früher war ja Trecker Schrittgeschwindigkeit gefühlt. Neulich bin ich in so einem Trecker her, da dachte ich so mal, ist das hier eigentlich noch ein normaler Trecker oder ist der getuned? Der fährt fast 50.
Ja, die fahren 50, manche sogar 80. Ja.
Sporttrecker.
Ich habe immer das Gefühl, dass so je größer der Traktor ist, desto mehr schütteln die Leute den Kopf und denken sich so, oh. Muss der
das
hier
sind
so
aber auch
angeben
Monstermaschinen,
oder ich habe das Gefühl, das wird so gleichgesetzt mit einem dicken, protzigen Auto. Und da denke ich mir jedes Mal so, wieso wird denn direkt groß immer mit negativ so gleichgesetzt? Ne? Groß kann auch sein effektiv oder vielleicht sogar moderner. Also diese großen Reifen, die wir zum Beispiel im Traktor haben, die sind ja da, um das Gewicht vom Traktor ein bisschen besser zu verteilen. Oder die ganze Landtechnik ist so groß geworden, damit man mehr Fläche in kürzerer Zeit schafft. Das ist einfach Effizienz. Oder es ist mehr Sensorik dran, damit man noch genauer spritzt und so weiter. Also groß und imposant heißt nicht immer direkt schlecht, sondern vielleicht auch einfach effizient und
ja, aber modern. Es gibt auch unter Landmaschinen so einen gewissen so ein gewisses Markenbewusstsein, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die Kohle hättest, würdest du doch auch irgendwie den dicken, sauteuren Trecker kaufen als das günstige Produkt.
Also ich nehme das immer so ein bisschen geckig an, dieses Thema, weil Landwirte streiten da immer gerne drüber, so wer fährt was.
Wir dürfen ja keine Marken nennen, deswegen machen wir es nicht.
Nein, genau. Für mich, also wahrscheinlich sind auch einfach irgendwelche Traktoren für gewisse Sachen besonders gut und deswegen entscheidet man sich für den Betrieb dann für diese Traktormarke und die Landtechnik muss dann auch mit dem Traktor zusammenpassen. Das heißt, wenn man sich einmal für eine Marke entschieden hat, dann ist es schon gut dabei zu bleiben und dann ist das einfach so ein Betriebsding, dass man es dann einfach cool findet und zu seiner Marke steht.
Aber ist es nicht mal unter Landwirten so, wenn man zusammensteht, dass man dann sagt, mein Trecker, mein Mähdrescher, mein... Ich weiß nicht, was es noch gibt.
Der hört schon auf bei dir, ne? Oh, dass Landwirte so untereinander so protzig sind. Auch wenn ich da so als Frau zwischenstehe, dann glaube ich, reißen die sich schon ein bisschen zusammen. Aber dann, ich habe ja auch Spaß daran, wenn man Spaß an Landtechnik hat. Und oftmals ist es dann auch ein gutes Verhältnis zu den Landtechnikern, die einem dann in so schweren Peakzeiten wie Ernte mitten in der Nacht noch irgendwas beim Schrauben helfen, damit man bloß nicht lange steht. Also man hat dann auch einfach eine Verbundenheit zu den Landtechnik-Leuten, die einen bei genau dieser Treckermarke helfen und unterstützen.
Ja, so bei all diesen Fragen, die wir jetzt besprochen haben, so jetzt mal so als kleine Zusammenfassung, hast du das Gefühl als Landwirtin, dass du dich von uns Verbrauchern gewertschätzt fühlst oder wahrgenommen fühlst oder verstanden fühlst?
Bleiben wir mal bei dem Wort Wertschätzung. Also ich habe das Gefühl, dass Lebensmittel wertgeschätzt werden, weil ich glaube schon, dass wenn man irgendwie eine Prüfung geschafft hat oder irgendwie so einen Meilenstein für sich erreicht hat oder mein Gott, der Urlaub startet, dann lässt man es sich gut gehen und isst richtig gut. Mal richtig gut essen gehen. Und da hat man ja schon eine Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber. Ich glaube nur, dass die Gesichter dahinter oftmals nicht gesehen werden. Und irgendwie ist da noch eine kleine, da ist so eine Krux. Ich verstehe das nicht, weil man hat ja anscheinend ein gutes Gefühl beim Essen. Und deswegen muss man ja auch ein Vertrauen zu diesem Essen und diesen Lebensmitteln haben. Aber wir müssen es doch irgendwie hinkriegen, dass man weiß, dass das von uns Landwirten kommt, die dafür tagtäglich arbeiten. Genau, also kann gern noch mehr sein.
Es könnte noch mehr sein. Mal gucken, vielleicht können wir mit diesem Podcast ein bisschen dazu beitragen. Und ich glaube an dieser Stelle...
Ist es schon wieder so spät? Es geht schon wieder so schnell.
Du hast schon wieder eine Rubrik für mich, ne?
Ja.
Ich habe immer ein bisschen Angst. Maja, sei gnädig mit mir.
Ja, pass auf. Also es ist ja unsere Ach-was-Rubrik. Mhm. Ne? Also ich würde mich freuen, wenn du gleich sagst, ach was, das wusste ich nicht.
Mhm. Ich übe schon mal Ach-was.
Genau.
Ach-was.
Also pass auf. In Niedersachsen gibt es einen Hof, der hält Milchkühe. Ist ja erstmal normal.
Ach was! War das richtig so?
Ja. Und die haben eine hofeigene Molkerei und verkaufen online, aber auch am Hof Schnittkäse, Milch, Joghurt und so weiter. Und neuerdings verkaufen sie auch auf dem Hof eigene Hafermilch. Also du musst dir das nicht so vorstellen. Deswegen passt das auch jetzt sehr gut zu unserer Podcast-Folge, dass das nur separat funktioniert, sondern auch Betriebe reagieren darauf. Und ich finde das schön, dass es das vereint auf diesem Hof.
Ach was.
Ach schön.
Ja, aber ich finde das wirklich toll. Das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben, ne? Dass beides ja nebeneinander koexistieren kann und dass sich die Verbraucher daran gewöhnen, dass beides irgendwie vom selben Erzeuger kommt. Mhm. Und dass es ganz gut nebeneinander geht, dass man sich nicht für eins entscheiden muss.
Genau, und dass es auch nicht diesen, also in der Landwirtschaft so ist, dass man sich gegen alles wehrt, sondern ne, es gibt schon irgendwie ein Aufeinanderzugehen und ein darauf reagieren. Das finde ich auch schön.
Toll.
Ja.
Mensch,
cool, das hat mir Spaß gemacht.
Du, jetzt sind wir hier schon mit unserer zweiten Folge wieder fast am Ende, ne?
Ja, und ich weiß auch jetzt schon, was in der dritten Folge kommt. Ich weiß gar nicht, ob wir es verraten dürfen. Aber wir dürfen auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass man uns schreiben kann. Weißt du die E-Mail-Adresse?
Nein.
Gut. Also 63hektar@ndr.de.
So als kleines Fazit für mich, ich habe heute gelernt, dass sich, ich sag mal so, konventionelle Landwirtschaft und, ich sag mal so, anspruchsvolle, moderne Verbrauchergewohnheiten nicht im Wege stehen, sondern dass es sehr gut funktioniert. Toll, das Beispiel mit der Milch und der Hafermilch von einem Hof, finde ich super. Mhm. Dass Gülle sein muss, hilft nichts, da müssen wir alle durch. Und dass wir so ein bisschen für mehr Verständnis auf beiden Seiten werben müssen und mal gucken müssen, was sind so die Befindlichkeiten von beiden Seiten, Verbrauchern und Landwirten, ne?
Ja, das sind doch schöne Erkenntnisse. Du hast jetzt im ersten Satz gesagt, dass die konventionellen Landwirte den modernen Ansprüchen gerecht werden, aber dazu gehören ja auch die ökologischen Landwirte und die Biolandwirte und alle Landwirtschaftsformen, die es dann noch so gibt.
Also wir haben noch viel zu besprechen. Wir fangen ja auch gerade erst an. Es gibt noch viele andere Folgen, ne?
Ja.
Ja, toll. Also wir fänden es schön, wenn ihr uns folgt, wenn ihr darüber redet, dass es diesen Podcast gibt, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns ein paar Sterne und ein paar gute Bewertungen gibt, wo immer ihr uns hört. Und dann gibt es die nächste Folge, so sicher wie Milch im Supermarkt stehen wird.
So.
Und ich darf euch an dieser Stelle auch nochmal andere Podcasts empfehlen. Wenn ihr schon in der ARD Audiothek seid, dann guckt doch mal nach Grünphase. Das ist der Nachhaltigkeitspodcast von BR Puls. Lege ich euch sehr ans Herz. Wie leben wir eigentlich nachhaltig? Das versuchen die beiden Hostinnen Hanna Heinzinger und Raffaella Naomi Heinzel herauszufinden und stellen sich gegenseitig Challenges, die sie versuchen, in ihrem Alltag umzusetzen. Das geht zum Beispiel vom Stromverbrauch senken über nur regionale Lebensmittel essen. Und diesen tollen Podcast findet ihr ebenfalls in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.